amare, hare, hare Krishna, hare Krishna, Krishna Krishna, hare hare, hare Rama, hare Rama, Rama Rama, hare hare, hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Na Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Krishna Hare 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 Rama Ich möchte euch bitten, wirklich euch zu fixieren. Wenn ihr chantet, solltet ihr einfach nur darauf achten, dass die Klangschwingung, die ihr macht, von euch gehört wird. Das heißt, lasst die Klangschwingung durch den auralen Kanal, so nennt sich das, den Ohrkanal, in das Herz reingehen. Und seid dann ganz dabei, also im Herzen bei der Klangschwingung. Singt bitte jetzt. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. One more time, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Everybody, please, one more time. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Leketana. Are, are, are Rama, are Rama, 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 are, are, are Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
One more time, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und noch einmal alle zusammen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare.
Hare Krishna, ich möchte euch ganz, ganz herzlich willkommen heißen zu dem ersten Teil meiner Tagesvorlesung. Heute Morgen hatten wir eine Eröffnungsvorlesung gehabt und jetzt gehen wir in das Krishna-Lila ein. Ich möchte noch, bevor ich anfange, ein paar technische Arrangierungen machen. Do all of you who speak English and not German, there's a very qualified translation going on in the back of the hall. I think it is even better than my little attempts of speaking English. Ich möchte, bevor ich anfange, einen Rahmen setzen für das, was ich in den folgenden Tagen immer entweder morgens oder nachmittags vortragen werde. Also nicht ganz früh am Morgen, da ist die Vorlesung aus einem Text des Bhagavatams, aber dann über den Tag verteilt. Um den spirituellen Weg erfolgreich zu begehen, brauchen wir eine innere Kraft. Allein schon, um auf die Berge hier im Kiental hochzukommen mit unserem Bein, da brauchen wir eine physische Kraft. Aber wenn wir die spirituelle Reise machen, ist physische Kraft nicht in der Lage, uns wirklich zu helfen, die inneren Hindernisse zu überwinden. Um die inneren Hindernisse zu überwinden, brauchen wir eine innere Kraft oder eine spirituelle Kraft. Und die große Frage ist immer, woher können wir diese spirituelle Kraft bekommen? Und die Antwort auf diese Frage ist eigentlich nur von Krishna selber. Krishna wird angezogen, wenn Gottgeweihte zusammenkommen, um über ihn zu hören und zu sprechen. In Indien ist es üblich, dass man, wenn über Krishna gesprochen wird, dass man ein extra Kissen, so wie dieses hier, arrangiert und es hinlegt. Das bleibt immer frei, da darf sich keiner hin draufsetzen, denn es ist für Krishna reserviert. Der kommt, wenn man aus dem Bhagavatam hört über ihn und über ihn spricht. Und Krishna setzt sich nicht einfach so auf ein Kissen irgendwo in die Zuhörerschaft, meistens am äußeren Rand, sondern Krishna kommt, wenn man über ihn spricht, und setzt sich ins eigene Herz hinein, wo er die Hindernisse auf dem spirituellen Weg überwindet. Dieses Anziehen von Krishna durch Krishna Katha oder die Erzählungen über Krishna in der Gemeinschaft von Gottgeweihten, die das mit Vertrauen hören, dieses Anziehen von Krishna wird im Srimad Bhagavatam selbst erklärt, in einem tollen Text, den ich euch heute einfach nicht mehr vorenthalten kann. Shrinvatam svakata Krishna punya shravana kirtana hridyantasto yabadrani vidunoti suritsadam. Das heißt, Shri Krishna, der die höchste Persönlichkeit Gottes selber ist und als Überseele im Herzen eines jeden weilt, ist der wohlmeinende Freund eines wahrhaftigen Gottgeweihten und hilft diesem, die Wünsche nach materiellem Genuss, die im Herzen des Devotees sind, zu entfernen. Das macht er dann, wenn er sieht, dass ein Geweihter den inneren Drang entwickelt hat, seine Botschaft zu hören. Die Botschaft über ihn, die sehr tugendhaft ist und sofort wirkt. Also man muss einen inneren Drang entwickelt haben. Im Augenblick haben wir 6 verschiedene Dränge, ganz klassische Dränge. Der Drang des Magens, der will was essen. Der Drang der Zunge, die möchte etwas kosten, beziehungsweise ordentlich schwafeln, sagt man in Norddeutschland. Also die Zunge will vibrieren, Klangschwingungen vibrieren. Der Geist hat den Drang, immer was zu denken und einen ständigen Soundtrack zu liefern für die Erfahrungen, die man in der Welt macht. Und so gibt es 6 verschiedene Dränge, die im bedingten Leben einen Menschen drängen. Man sagt auch Pushings dazu im Englischen, die ihn vorantreiben. Es gibt jedoch einen Drang. Wenn dieser Drang entwickelt wird, dann passiert was Besonderes. Dann hört das materielle Dasein auf. Und dieser Drang im Herzen ist etwas, was auftritt, wenn man Gemeinschaft mit Devotees hat. Man hat einfach den Drang, mehr über Krishna zu erfahren. Neulich hat mir ein Devotee erzählt. Er hat gesagt, Satchinandan Swami, ich komme in meinem, das war ein Professor an der Universität, ich muss so viel lesen, die Examensarbeiten der Studenten, ich muss so viel mich vorbereiten auf meine Vorlesung, weil ich ein junger Professor bin. Und vor einer Woche habe ich etwas entdeckt in mir. Ich müll mich am laufenden Band zu mit materiellen Informationen und habe einfach am Abend gemerkt, ich will was über Gott jetzt wissen. Es war so ein Drang, der da entstanden ist. Ist in euch manchmal auch der Drang da, dass ihr denkt, jetzt will ich einfach etwas über Krishna erfahren. Und man sucht den Zuflucht beim Krishna-Buch oder man liest dann irgendein es gibt tolle Bücher von Shivaram Maharaj und dann gibt's tolle verbotene Bücher und gibt es ganz tolle Informationsquellen von Krishna Katha und manchmal sagt man sich, mir ist jetzt alles gleichgültig, ich muss etwas über Krishna erfahren. Kennt ihr das von euch oder ist das ein Drang, den ihr noch nicht erfahren habt? Das wird so stark wie der Drang, ich muss jetzt was essen. Jetzt sind der Worte genug geschehen, nun wollen wir endlich Pfannkuchen sehen. Nicht? Das ist so ein Drang, der plötzlich auftritt. Und wenn das geschieht, wenn im Herzen einer bedingten Seele diese Art, man könnte sagen, spirituelles Aufwachen stattfindet und man dann auch darauf reagiert und sagt, ich habe so viele Dinge gehört, ich beschäftige mich so mit so vielen Dingen, ich habe so viele Sorgen und Nöte und Anxieties und bin so mit meinen Lebensthemen beschäftigt, dass ich also gar nicht dazu komme zu leben. Ich werde gelebt von diesen Sachen. Ich will jetzt was wissen über Krishna. Und dann, wenn das da ist, dann sollte man sofort Krishna Katha hören. Meine Vorlesung wird höchst langweilig sein für Menschen, die diesen Drang nicht entwickelt haben, genauso wie ein Festmahl höchst eine Qual ist für jemanden, der keinen Appetit hat. Nicht, aber für jemanden, der diesen Drang schon entwickelt hat oder der den Wunsch hat, diesen Drang zu entwickeln, da ist die Vorlesung über Krishna Katha ganz wichtig. Ganz wichtig. Das Bhagavatam sagt, dass es 3 Qualifikationen gibt, wenn man über Krishna hört. Zunächst einmal, man sollte mit Vertrauen hören. Dann sollte man möglichst regelmäßig hören. Und dann sollte man eine persönliche Bemühung machen, aufmerksam zu sein. Und wenn man diese mit diesen drei Qualifikationen, dem Drang über Krishna zu hören und ihn ins Herz zu einzuladen hört, dann können Wunder geschehen. Das größte Wunder, was geschieht, ist, dass Krishna plötzlich aktiv wird im Herzen und uns befreit von diesen ständig in uns wirkenden materiellen Wünschen. Habt ihr das schon mal gemerkt, wie im Herzen immer wieder Wünsche auftreten? Ja, nee, bin ich der Einzige. Ja. Nicht? Krishna geht ins Herz ein von jemandem, der mit Vertrauen über ihn hört, regelmäßig hört und der die Bemühung macht. Und Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur gibt ein Beispiel, von, wenn man über Krishna hört. Ein Beispiel, was ich sehr... Ich war in einem Sufi-Land vor einiger Zeit und da habe ich das gleiche Beispiel wieder gehört, was in unseren alten Kommentaren gesprochen wird. Dieses Beispiel handelt von einem regelfrommen Spiritualisten, der auf dem Wege ist zur Klosterschule und der jetzt also sein Erfahren betrifft. Ich war auf dem Weg zur Klosterschule und dann kam ich an einer Taverne vorbei. Wisst ihr, was Taverne ist? Ein Gasthaus. Und ich dachte, ich schaue mal rein. Und da sah ich ganz viele Menschen, die ihre Krüge mit Wein füllen ließen, von dem Mundschenk. Und so brachte ich auch meinen Krug, ließ ihn füllen und habe die ganze Nacht in der Taverne mit den Trinkern zugebracht. Ich war berauscht und habe meine Klosterschule vergessen. Dann am nächsten Morgen kam ich ganz früh am Morgen in die Straße und ein Polizist hielt mich auf und sagte, was machst du denn hier? Und ich antwortete ihm, wenn ich das wüsste, wäre ich nicht hier. Das ist eine Sprache, die übersetzt werden muss. Was er ausdrückt, war, ich war auf dem Weg nach der regelfrommen Religiosität, aber kam dann an einem Haus vorbei, wo die Gottliebenden waren, die trunken waren mit dem berauschenden Geschmack der Liebe zu Gott. Und ich schloss mich ihnen an, ging zu dem spirituellen Meister hin, der auch meinen Krug füllte mit dem Rebensaft des Krishna-Katars, des Hörens über Krishna. Und ich vergaß alles. Ich vergaß die 1000 Regeln und toten Gesetze und war völlig betrunken in der Gemeinschaft der Gotteslebenden. Am nächsten Morgen kam ich auf die Straße zum Wächter der Religion und der hielt mich an und sagt, was machst du denn da? Du bist so ekstatisch. Also betrunken heißt ekstatisch in dieser Sprache. Und ich sagte, wenn ich das wüsste, wäre ich nicht hier, weil ich überwältigt war von Liebe. Vishwanatha Chakravarti Thakur, das ist kein Sufi-Dichter, sondern ein Vaishnava-Dichter, er sagt, man sollte über die Spiele Krishnas hören, bis man ekstatisch wird und die achtfachen Symptome der Ekstase manifestiert und ohnmächtig wird vor Glück. Dann hört man ja auf zu trinken, weil man ohnmächtig ist. Dann sollte man aber, so wie man wieder wach wird, schnell weiter trinken, um wieder ganz und gar gefüllt zu werden. Ich habe einen Gottbruder, einen sehr großen Philosophen, der einmal gefragt wurde in einer öffentlichen Vorlesung in New York, die er gab. Was zeichnet denn einen Menschen aus, der die Vollkommenheit auf dem Bhakti-Weg erlangt hat? Und er sagte, well, ein Mensch, der die Vollkommenheit auf dem Bhakti-Weg erlangt hat, ist überwältigt von Liebe. Wie findet ihr diesen Satz? Überwältigt von Liebe. Überwältigt von Liebe heißt, dass man das nicht mehr kontrolliert und steuert, weil man überwältigt ist. Und das ist eben nach Vishwanath Chakravarti Thakur, was geschieht, wenn man über die höchst erstaunlichen und wundervollen Tätigkeiten von Krishna und seinen Devotees hört. Nicht Krishna alleine, sondern Krishna und seinen Devotees. Krishna selbst ist so angezogen von diesen Berichten und Erzählungen, dass er, wie in dem eingangs zitierten Vers, selber sich nicht mehr fernhalten kann, sondern im Herzen eines solchen Devotees Platz sucht und ihn befreit von allen materiellen Wünschen, auch sagen wir mal so toten Verständnissen von Religiosität, die kein Leben haben, die das Herz nicht mit Begeisterung erfüllen können. Also, was ich versuchen möchte, ist, euch alle einzuladen, in das Königreich des Bhagavad-Katars einzudringen, sehr ernsthaft dabei zu sein und den lebensgebenden Nektar in großen Zügen zu trinken, ganz gleich, was mit euch geschieht. Vielleicht werden manche von euch völlig ekstatische Gottliebende werden. Andere werden vielleicht zu Tode gelangweilt sein. Was immer geschieht, ist es egal. Ich hatte eine Einladung gefolgt und war mit der bekannten Premahara Kirtan Band in Zürich. Und wir haben dort ein sehr nice Kirtans gemacht. Die Yoga-Begeisterten haben sogar ausgelassen getanzt zum Ende beim letzten Kirtan. Und wir wurden gefragt, wenn wir Kirtan machen, was machen wir dann mit dem Geist? Sollten wir nicht den Geist und seine verschiedenen Verstrickungen ernst nehmen? Sonst fliehen wir ja von der Wirklichkeit des Lebens. Und ich habe dann geantwortet, dass beim Kirtan und, das sage ich jetzt dazu, beim Hören über Krishna, der Geist einfach egal ist. Ihr habt richtig gehört. Wir gehen nicht darauf ein, weil der Geist eben ein Soundtrack fürs materielle Dasein darstellt. Aber während wir Kirtan machen und über Krishna hören, wollen wir eben einen anderen Klang, spirituellen Klang in uns einlassen. Und deswegen bitten wir den Geist, ein geduldiger Zuhörer zu sein, der sich neben uns hinsetzt und einfach mit uns den Schmaus des Krishna-Katars genießen kann. Ist das okay so? Gut, ich fange jetzt noch nicht an. Ich muss noch was anderes sagen. Für viele Jahre habe ich in meinem eigenen Krishna-Bewusstsein einen uneingestandenen oder heimlichen Zweifel gehegt. Der Zweifel ist so, wenn ich mich jetzt Krishna hingebe und wie heute Morgen gesagt diesen kategorischen Wechsel vornehme, wird Krishna dann mich auffangen und sich um mich sorgen? Ich hatte das einmal erlebt in meiner Kindheit. Wir haben viele ausgelassene Spiele gespielt als Kinder. Und eins war, dass wir von einem ganz hohen Baum runtersprangen und unsere Freunde hatten dann eine Decke und hielten die dann. Und wenn man also sprang, musste man sich darauf verlassen können, dass die auch nicht abgelenkt waren und nicht Quatsch machten, sondern mit aller Kraft die Decke ausgebreitet hielten, sodass man nicht auf den Boden krachte. Und ich weiß, ich war einmal oben und sagte, seid ihr bereit? Alle sagten, ja. Und dann fing Lorenz an, mein bester Freund, einen Witz zu erzählen. Und durch den Witz waren die so abgelenkt, ich hörte nicht genau so, ich wusste nur, ich muss jetzt gleich springen. So. Und irgendwie, jedenfalls sprang ich, und dann waren die sich so am Krümmen vor Lachen, dass die mich nicht richtig auffangen konnten. Und dann bin ich da so in diese Decke gekracht und die Decke ist runtergekracht. Und das war 6 Wochen Gips, war das. Ich vergesse das nie. Ich war sehr enttäuscht von Lorenz und meinen Freunden. Und sprang nie wieder, also weil ich diese Erfahrung gemacht hatte. Ich hatte mich auf Menschen verlassen müssen in dieser Situation und sie hatten einfach Quatsch gemacht und waren nicht da, als ich sie am meisten brauchte, nämlich als ich da runterschoss. So, das ist ein Zweifel, den ich auch im spirituellen Leben so mitbrachte. Ich dachte, ist Krishna wirklich da und sorgt für mich? Ich weiß, in der Bhagavad Gita heißt es, dass er für die hingegebenen Seelen das bereitstellt, was sie brauchen und das erhält, was sie haben. Aber ich habe mir so gedacht, jetzt mal ehrlich, ist Krishna da und sorgt sich um mich? Und ich habe dann vor einem halben Jahr die Frau von einem meiner Freunde zugehört, wie sie über dieses Lila, dieses Krishna-Katha gesprochen hat. Und das hat für mich diese Zweifel wirklich, ich will mal sagen, zunächst einmal beseitigt. Ich bin jetzt davon überzeugt, dass nachdem ich das gehört habe, was sie gesagt hat über Krishna und seine Geweihten, völlig überzeugt, dass Krishna da ist. Sie sprach darüber, wie einst Krishna den Wunsch von den Yajnapatis, den Frauen der Brahmanas, erhörte und ihn auf seine besondere Art und Weise seine Zuflucht gewährte. Zur Zeit, wo Krishna in Vrindavan lebte, kannte jeder seine Lilas. Er hatte darüber gehört, wie Krishna den Kalia-Dämon in der Yamuna bezwungen hatte. Man hatte darüber gehört, wie Krishna ganzen Berg hochstemmte, um seinen geweihten Schutz zu geben. Man hatte von den vielen Dämonen gehört, die nach Vrindavan eingebrochen waren, um Krishna und seine Devotees zu vernichten und wie Krishna auf spielerische Art und Weise mit ihnen fertig geworden waren. Man hatte selbst gehört, wie Krishna Brahma eins verwehrte. Nun, in der Nähe von Vrindavan, nicht direkt im Epizentrum, sondern am Rand, gab es ein Dorf, wo Brahmanas lebten, die mit allerlei vedischen Zeremonien die Devatas, die machtvollen Kontrolleure des Universums, beschwichtigten oder auch motivierten, ihnen einige Gunstzuwendung zu geben. Und diese Brahmanas waren davon überzeugt, dass sie Kraft ihrer Rituale und ihre auswendig gelernten Zeremonien das Schicksal des Universums lenken konnten. Sie hatten nun Frauen, die sogenannten Yajnapatis. Diese Yajnapatis hatten über Krishna und seine Vrindavan-Tätigkeiten gehört von so einfachen Händlern, die in ihr Dorf kamen, von Vrindavan und Blumen, Pfeilboten, Pan, Tonkrüge fürs Yajna, so Haushaltsgeräte. Und diese Vrindavan-Devotees haben gesagt, habt ihr schon gehört? Nein, was? Ich hole meine Freundin, sagte dann eine der Brahmanen. Und dann haben sich so ein Kreis von Frauen gebildet, um diesen armen Händler, und der Händler fing an, ja, Krishna ging jetzt neulich in den Wald von Vrindavan und spielte so liebreizend auf seiner Flöte. Er ging tanzend in den Wald von Vrindavan hinein und dort wurde er und so weiter und so fort. Und sie erzählten und die waren alle, oh super, Krishna, oh, wir wünschen uns so sehr, sagten die Frauen, die da im Kreise um den Geschichtenerzähler waren, eines Tages Krishna zu treffen. Es ist ein großer, großer Wunsch in unserem Herzen. Nun, Krishna, der im Herzen eines jeden ist, beschloss eines Morgens, diese Frauen der regelfrommen Brahmanen zu segnen. Er machte etwas, was ich gleich erzählen werde. Und er schickte dann seine Freunde in das Dorf und die sagten, dass Krishna hungrig wäre. Und die Frauen waren so berührt in ihrem Herzen, dass sie aufstanden, sie waren in ekstatischer Meditationstrance da und schnell zu dem Yajna hinging und die Utensilien holten oder die Zubereitung holten, die da gemacht worden waren für die Devatas. Sie luden die Zubereitung in so kleine Goldkrüge hinein, die sie mit einem weißen Seidentüchlein zudeckten, was sie mit Wasser besprenkelten, dass das fresh blieb und dass keine Mücken dorthin kommen konnten und brachten das, wollten das zu Krishna bringen. Aber das Dorf, die Dorfältesten, ihre Männer, die davon etwas hörten, waren überhaupt nicht einverstanden. Sie sagten, was macht ihr denn? Ihr wollt einen Mann im Wald treffen, alleine? Ihr wollt ihm das geben, was wir für die Yajnas brauchen? Das geht aber nicht. Das geht aber nicht. So etwas geht nicht, sagten sie so ähnlich. So, nicht so Schweizerdeutsch, aber auf Sanskrit wahrscheinlich. Und wollten sie davon abhalten, zunächst durch Argumente und dann durch Körperkraft und dann durch Androhung der Todesstrafe. Aber die Frauen waren so entschlossen, dass sie sich darüber hinwegsetzten und zu Krishna gingen, ihm die Speisen anboten und dann dachten sie, jetzt sind wir bei Krishna eingetroffen, jetzt bleiben wir bei Krishna. Aber Krishna sagte, das geht nicht. Wie könnt ihr die hochgeborenen Brahmanen und so viele von euch, die ihr verheiratet seid, mit mir, einem Unverheirateten, im Wald bleiben? Das ist ein Skandal ohne Gleichen. Bitte geht zurück. Und sie sagten, wohin? Wenn wir zurückgehen, gehen wir in unseren Tod. Wir werden gesteinigt werden oder irgendwie grausamst bestraft werden. Krishna sagte dann, nein, wenn immer ihr an mich denkt, werde ich direkt bei euch sein. Und ihr werdet sehen, wenn ihr in euer Dorf zurückkommt, werden eure Ehemänner und die Dorfältesten, die euch bis dahin mit schwersten Strafen gedroht haben, auf eurer Seite sein und euch verehren. Ihr werdet sehen, ich habe ihren Geist verändert. Ich habe sie eines anderen überzeugt. Und da sie hingegeben zu Krishna waren, machten sie die zweite Reise. Die erste Reise war, sie liefen zu Krishna hin, um in seine Gemeinschaft zu kommen und ihm zu dienen. Und die zweite Reise war die Rückreise. Sie gingen wieder in ihr altes Leben zurück, aber total verändert, mit Krishna in ihrem Herzen und Krishnas Zusicherung, dass er für sie sorgen würde. Und er tat das, sie kamen zurück und ihre Ehemänner verehrten sie. Aus den Feuern kamen die gewaltigen Devatas hervor und hingen ihm Blumenkränze um. Es war ein Feier, sie wurden aufgenommen und waren als total ekstatische Gottgeweihte in ihre alte Gesellschaft integriert. Was ich in meinem Katar bewerkstelligen möchte, ich möchte euch bewegen, zunächst einmal zu Krishna zu laufen, euch ganz auf ihn zu fixieren, ihn im Herzen zu umarmen, Krishna bewusst zu werden und also euch bewusst zu sein über Krishna. Also ich werde da viel erzählen aus dem Bhagavatam. Und dann werde ich euch bitten, das Gehörte in eure Leben zu integrieren. Wenn ihr nämlich zurückgeht nach Zürich oder St. Gallen oder New York oder wo immer ihr wohnt, und dort dann Krishna überall wahrzunehmen. Das ist ein hohes Ziel. Ich bin, sagen wir mal, fühle mich nicht besonders qualifiziert, so etwas Großes zu machen, so eine große Reise. Aber ich bin zuversichtlich. Meine Worte sind zwar nur die Worte eines altersmüden Norddeutschen, aber sie berühren Krishna. Sie sprechen über Krishna. Und wenn meine Worte Krishna berühren, werden sie sich transformieren und Elixier werden. Rupa Goswami gibt so einen tollen Vergleich, an den ich mich zu Anfang meines Katars erinnern möchte. Gewöhnliches Brunnenwasser, wenn es die Form des Herrn in der Abhishek badet, wird zu Charanamrita. Das heißt, Nektar, welches einen vor einem frühzeitigen Tod bewahren kann. So hoffe ich auch, dass meine Worte heute und morgen und übermorgen zu Nektar werden, diese gewöhnlichen Worte, weil sie mit Krishnas transzendentaler Form und seinem Lila in Kontakt ist. Und ich hoffe, dass euch diese Worte erreichen werden und bewegen werden. Gut, ich möchte jetzt erstmal sehen, bevor ich anfange, in aller Ernsthaftigkeit, zu sehen, ob ihr noch irgendwelche Fragen habt, und dann müsste ich noch einen von euch bitten. Ich glaube, Ananda Chaitanya, kannst du mir mal meine Ragini besorgen? Und natürlich mit einem elektrischen Anschluss. Oben ist sie auf dem kleinen Tisch, der von der Dachschräge überdingst wird. So, habt ihr Fragen zu dem, was wir machen wollen? Wir haben ja jetzt ein kleines Abenteuer vor, eine doppelte Reise über Krishna Katar. Ihr schaut mich mit dem Blick der noch Verdauenden an. No, ihr seid bereit? Darf ich dich zuerst einmal fragen, Shyamananda, du hast genickt. Bist du ein Mann oder eine Frau? Weder noch. Wie kommst du darauf? Das ist ja eine unter Umständen sehr schwierige Äußerung.
aber theoretisch weiß ich, dass ich eine spirituelle Seele bin, ein ewiger Diener Krishnas und von dem her lebe.
Ja. Theoretisch weiß ich, dass ich eine ewige Seele bin, ein Diener Krishnas und weder Mann noch Frau. Ihr wart heute Morgen in meiner einige von euch waren in der Vorlesung. Wir haben über einen Paradigmawechsel gesprochen und ich knüpfe da gerne an heute. Eines Tages kam ein großer Schriftgelehrter zu Advaitacharya und sagte, jedes Lebewesen ist eigentlich weiblich, Prakriti, und betrachtet Krishna als seinen oder ihren Ehemann. Was hier gesagt wird, ist, dass wir ein ganz neues Verständnis von Mann und Frau, was nicht so geschlechtsspezifisch ist, wie wir es in dieser Welt kennen. Die Seele ist weiblich, sie dient ganz und gar dem Genuss Krishnas und Krishna ist der eigentliche und alleinige Purusha, der männliche. Prabhupada sagt dazu, jedes Jivatma ist ein Jivatma, ein Lebewesen, ist nicht Purusha, ist nicht männlich, es ist weiblich. Oder Prakriti. Prakriti bedeutet predominated, also beherrscht oder verwaltet. Und Purusha bedeutet der Predominator. Der einzige Predominator ist Krishna. Denn ursprünglich sind wir alle weiblich. Unserem Wesen nach sind wir weiblich. Aber unter der Illusion Mayas versuchen wir männlich zu werden, Genießende. Das nennt sich Maya. Obwohl wir weiblich sind von unserem Wesen her, versuchen wir als Lebewesen den Höchsten zu imitieren, indem wir genießen. Ja, wir wollen Krishna imitieren. Wenn man jedoch zu seiner wesensgemäßen Stellung kommt, versteht man, dass man nicht der Genießer ist, sondern dass man die Genossene ist. Das ist in einer Diskussion, die Srila Prabhupada über die Jungsche Philosophie hatte, nannte Jung einen Kali-Yuga-Suchenden, also einen modernen Suchenden, aber ohne einen Führer. So, in der Kali-Yuga-Seeker without a guide, das war, wie er ihn nannte, aber er war sehr beeindruckt von Jungs aufrichtigen Anliegen zu suchen und nicht aufzuhören zu suchen und tiefer zu suchen, bis in die Tiefenpsychologie hinein. Aber hier spricht Prabhupada von einem dem tiefsten tiefenpsychologischen Ansatz, um uns selber zu verstehen, dass wir enjoyed sind, dass wir zur Freude geschaffen sind von Krishna, der uns genießt. Wenn wir nicht in dieser Beziehung sind oder aus dieser Beziehung herausfallen, versuchen wir natürlich selber uns durch Genuss zu finden oder zu enjoy, nicht der Predominator zu werden. So, in diesem Katar, den wir heute lesen, ich müsste sagen, weil manche von uns sehr empfindlich sind, wenn es zu Jung kommt. Das ist jetzt also keine Abhandlung über C.G. Jungs großartiges Schaffen. Das soll nur ein Hinweis zu einem kleinen Aspekt sagen, dass die Seele enjoyed ist und dass der höchste Herr enjoy ist. Vielleicht sieht das Jung ja auch genauso, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich sogar. So, ich möchte jetzt anfangen mit dem Lila. Ich habe mein kleines Orchester mitgebracht.
Krishna ist total gut dafür bekannt, dass er weiß, was im tiefsten Herzen seiner Devotees geschieht. Er findet immer irgendwie einen Weg, auch wenn das fast unmöglich ist, sich seinen Devotees zuzuwenden und den Devotees sich zu offenbaren. Nun, eines Morgens dachte sich Krishna, ich habe mit so vielen meiner Devotees eine liebevolle Beziehung aufgenommen. Aber es gibt da ein Dorf im Außenbezirk von Vrindavan, wo meine Devotees sind, die sich so verzehren danach, mich zu sehen und mir einen Dienst darzubringen. Diese Devotees haben bisher nur über mich gehört von den Händlern, die in ihr Dorf kamen, um Sachen, die man für ein Opfer braucht, zu verkaufen. So, aber heute will ich sie sehen. So ging Krishna ganz weit weg von Vrindavan in einen Wald, der in der Nähe dieses Dorfes gelegen war. Ihr müsst wissen, Krishna war sonst immer in der näheren oder ferneren Umgebung von Vrindavan. Und es hatte einen Grund. Seine Mutter Yashoda hat ihm immer ein Lunchpaket geschickt, jeden Tag. Und die Mütter von den verschiedenen Kuhhirtenfreunden von Krishna haben auch ihren Söhnen ein Lunchpaket geschickt. Aber an diesem einen Tag ging Krishna bewusst mit seinen Freunden und den Kühen außerhalb der Reichweite der Boten, die die Lunchpakete bringen konnten. Er war also nicht mehr auf Wi-Fi, wenn man das so heute sagen, Wi-Fi oder so. Er war nicht mehr zugänglich oder erreichbar. Und als die Mittagszeit ankam, blieben die Boten aus, die das Lunchpaket für Krishna und seine Freunde brachten. Und seine Freunde waren sehr, sehr hungrig und dachten sich auch, Krishna ist wahrscheinlich auch genauso hungrig wie wir. Und wandten sich dann an Krishna, indem sie und an Krishna und Balaram, indem sie laut riefen, O Rama, du hast so machtvolle Arme. O Krishna, du bestrafst immer die Verruchten. Wir haben einen schlimmen Feind im Augenblick in unserer Mitte, nämlich den Hunger. Und du solltest unbedingt etwas unternehmen, um ihn zu schlagen. Die Vedas sagen, dass der Hunger der schlimmste Feind im Leben eines Menschen ist. Wenn du unseren Hunger vernichten kannst, dann akzeptieren wir dich als capable. Sie riefen also ganz laut, bitte ruft mal mit mir, Rama Rama Mahabaho.
Rama Rama Mahabaho.
Krishna Dushta Nibarhana. Krishna Dushta Nibarhana. Esha Vai Badatek Shunas. Esha Vai Badatek Shunas. Tatshantim Katam Atata. Tatshantim Katam Atata. Ja. So, Krishna schaute, als sie das sagten, auf die Sonne und die Sonne verstand und drehte nochmal die Hitze um das Doppelte auf. Die wurden richtig hungrig und durstig. Krishna lächelte und sagte dann zu seinen Freunden, schaut meine lieben Freunde, es ist jetzt wirklich ein Notfall ausgebrochen. Lasst uns schnell in den Schatten der hohen Bäume treten. Und Krishna ging dann mit seinen Freunden in den Schatten und sagte, ich möchte euch unbedingt etwas sagen. Schaut euch mal diese Bäume an. Sie sorgen sich um jedes Lebewesen. Ihre Geburt ist deswegen erfolgreich. Sie handeln genauso wie große Persönlichkeiten. Denn jeder, der zu den Bäumen geht, wird niemals enttäuscht. Damit bereitete Krishna seine Freunde darauf vor, dass sie zu den Brahmanas gehen würden, im nahegelegenen Dorf. Und diese Brahmanas mal mit den Bäumen vergleichen sollten. Der Baum gibt Schatten zu jedem, so sollte auch eine große Persönlichkeit jedem helfen, sein Leid zu überwinden. Dass die Brahmanas dann nicht das taten, zeigte, dass sie keine wirklichen großen Persönlichkeiten sind. Wenn ihr selber eine große Persönlichkeit werden wollt, so sagte Krishna zu seinen Freunden, werdet selbstlos wie die Bäume. Man kann zu einem Baum gehen, man kriegt immer Schatten, man kriegt Zweige von ihm, man kriegt Blätter und die Rinde. Werdet so, werdet Menschen, die nicht an euer eigenes Wohl anhaften, sondern an das Wohl von anderen. Und dann lobpreiste er seine Freunde, die er erziehen wollte. Er sagte, O Stoka Krishna, ich bin immer glücklich, wenn ich dich sehe. O Angshuman, mein Gott, dein Körper ist so stark. Und Sridham, du bist wie eine Girlande. Subal Shaka, du bist voller Liebe zu mir. Ja, dein innerer Reichtum ist Liebe. Dann wandte sich Krishna an Arjuna und Vishal, die immer mit ihm scherzten und sagten, ihr seid immer voller Freude. Und dann ging er zu Devaprastha und sagte, jeder von euch hört jetzt die herrlichen Eigenschaften von Devaprastha. Und so verherrlichte Krishna seine liebsten Freunde und sagte dann zu ihnen, zählt mal diese Bäume, fällt euch was ein, wenn ihr diese Bäume seht. Die Kuhhirtenjungen schauten auf die Bäume und wussten nicht, was Krishna im Sinn hatte. Und so sagten sie, Krishna, du bist eigentlich der beste Dichter. Selbst der Guru der Halbgötter, Brihaspati, kann nicht so gut sprechen wie du. Sprech du besser, wir sind nicht so geeignet. Und als Krishna seine Freunde hörte, die ihn aufforderten, etwas über die Bäume zu sagen, was passte in dieser hungererfüllten Situation. Da hat Krishna dann diesen Vers gesprochen. Ein Vers, den wir uns zu Gemüte führen sollten. Ein Vers, der vielleicht zu unserer Charaktergrundlage werden sollte. Er sagte, seht diese Bäume, sie halten jedes Lebewesen am Leben. Das, die Geburt dieser Bäume ist erfolgreich. Ihr Verhalten ist genauso wie das von großen Persönlichkeiten. Denn niemand geht von den Bäumen weg. Sie geben Blätter, sie geben Blumen, sie geben Früchte, Schatten, wenn es heiß ist, Wurzeln, Rinde, Duft, Saft, Asche und so weiter. Und dann machte Krishna diese wichtige Aussage, die dieses Lila aus einleitet. Er sagte, es ist die Pflicht eines jeden Lebewesens, zum Nutzen anderer einzutreten, mit seinem Leben, seinem Reichtum, seiner Intelligenz und seinen Worten. Als die Kuhhirtenjungen das hörten, sagten sie, oh, wie Krishna, wie du den Vergleich von den Bäumen und den Menschen ziehst, das zeigt einfach, was für ein toller Dichter du bist. Und so lobten sie Krishna und sagten, und trotzdem sind wir noch hungrig. Weißt du, sagten sie zu Krishna, wenn Worte den Hunger zufriedenstellen könnten, dann wäre das sehr leicht, frei von Hunger zu werden. Man braucht nur zu reden. Aber selbst die Veden mit ihren philosophischen Aussagen sind nicht in der Lage, das Feuer in unserem Magen zufriedenzustellen, was uns droht, uns innerlich aufzuzehren. Und Krishna wusste Bescheid. Okay. Er sagte, wobei er lächelte. Krishna hat drei Arten von Lächeln, vom Lachen. Eins ist, dass er nur so lächelt und dabei bleiben seine Lippen geschlossen. Die zweite Art des Lächelns ist bei Krishna so, dass er seine Lippen ein bisschen öffnet und so werden seine Zähne ein ganz klein bisschen sichtbar. Sie scheinen also ganz lieblich durch die Lippen hindurch, denn sie sind an den Rändern, sie sind weiß, aber an den Rändern ein bisschen rot, weil er Betelnüsse kaut. Sieht absolut fantastisch aus. Also wirklich, manchmal schminken sich Menschen und tun so durch verschiedene Nuancierungen besondere Effekte im Aussehen erzielen. Aber die Zähne hat sich noch nie jemand geschminkt. Also zumindest habe ich es noch nie gesehen. Aber Krishnas Zähne sind so ein bisschen so weiß und so rot darum. Sieht also ganz toll aus. Und die dritte Art ist, dass Krishna lacht und seine Zähne sind sichtbar. Und dann lachen alle so mit, werden angesteckt und meistens fallen die Lachenden vor Lachen auf den Boden. So Krishna zeigte den mittleren Humor. Er lächelte, wobei sich seine Zähne ein bisschen zeigten. Und er sagte etwas. Der Wald vor uns ist ein Ashok-Wald. Warum der Ashok ist, werden wir später noch hören. Die Ashok-Bäume haben nur Blüten, aber keine Früchte. Wir werden da nichts zu essen finden. Die Lösung liegt noch weiter. In der Nähe gibt es ein Dorf, wo sehr respektierte Brahmanas leben. Die besten der Weisen sind dort. In diesem Augenblick machen sie gerade ein gewaltiges Opfer, das Agni-Soma-Opfer, durch das ein Mensch die Erhebung zu den himmlischen Planeten erreicht. Die sind wirklich sehr expert, diese Brahman, im vedischen Ritual, und sie können uns von aller Unwissenheit befreien. Aber die Jungs sagten noch einmal, willst du, dass wir jetzt uns ein Katar anhören, oder willst du, dass wir uns speisen? Krishna sagte, ruhig. Folgt jetzt dem Pfad an der Yamuna entlang. Dort werdet ihr dann das Dorf sehen. Diese Brahmanas haben genug Nahrung. Geht dorthin und bittet sie um etwas zu essen im Namen von Krishna und Balaram. Die Jungen wussten, dass diese Brahmanen so Bünzlis in der spirituellen Szene waren, also so in Boxen dachten und so weiter. Und zögerten, aber Krishna bat sie immer wieder und immer wieder und sagte ihnen noch, seid vorsichtig, wenn diese Brahmanas sind nicht Vaishnavas. Sie kennten nicht die Namen Krishna Balaram. Am besten, ihr sagt nur Balarams Namen und bringt mich gar nicht ins Spiel, weil sie denken, dass Balaram ist wenigstens noch ein Kshatriya und der kann Spenden kriegen, aber ich bin einfach nur ein Vaishya und ein Agrikulturist, ein Bauer, und deswegen bin ich ihre Spenden nicht würdig. Die sind nicht richtig Krishna-bewusst. Am besten, ihr sagt nur in Balarams Namen, Balaram hat uns geschickt, wir brauchen was zu essen. Und so weiter. Die Jungs waren aufgeregt. Das war ein neues Abenteuer, was sie noch nie erlebt hatten. Sie würden jetzt als einfache Bauernjungen in ein Brahmaner Dorf gehen und diese Pandits, diese Schriftgelehrten, mitten in ihrem Opfer unterbrechen und sie um Speise bitten. Und sie waren sich nicht sicher, ob das gelingen würde. Sie gingen also sehr aufgeregt den Pfad an der Yamuna entlang und sahen dann in der Ferne mehrere Rauchsäulen aufsteigen. Diese Rauchsäulen waren kamen von den Yakyas, den Opferfeuern der Brahmanas. Als sie noch näher kamen, hörten sie das rhythmische Chanten der vedischen Mantren. Die Brahmanas waren schon mitten im Yakya. Es gab eine Riesenzeremonie. Die Kuhherdenjungen waren fasziniert durch das, was sie sahen. Bereiche des Dorfes waren durch Flaggen abgetrennt. Überall brannten Yakya-Feuer. Die Brahmanas saßen davor und brachten dieses wohlriechende Feuerholz da rein, gossen Ghee da rein. Das Ghee verbrannte und machte diesen tollen Ghee-Geruch. Die Tunes waren total angenehm für das Ohr. Aber was die Jungs im Augenblick am meisten interessierte, war, dass mitten in der Mitte zwischen all diesen Yakya-Kunst eine kleine Ebene war, eine hohe Ebene, wie ein Podest. Auf dieser Ebene waren Töpfe aufgestellt mit den wunderschönsten Zubereitungen. Lasagne. Sabjis. Pera. Alles, was sich das Herz, was mit einem gesunden Verdauungsfeuer in Kontakt ist, also der Magen noch funktioniert, nicht wie bei den Devotees, die so viel Sweets gegessen haben, dass sie jetzt im Alter auf Diät müssen. Da waren die besten Sachen da. Und wie sahen die Brahmanen aus? Sie strahlten ein Wohlbefinden aus, sie sahen reich aus und weil sie so viel heilige Speise aßen, sahen sie ein bisschen fetti aus, nicht? Also so gesund gewölbte Proportionen, die sie hatten. Nun, als die Brahmanas sahen, wie die Gopas kamen, die persönlichen Gefährten von Krishna, waren sie schockiert. In Brihadbhagavatamrita findet sich eine Beschreibung, wie ein Gefährte Krishnas aussieht. Was dort berichtet wird, ist, dass die eine besondere Ausstrahlung haben. Anders als ein mystischer Yogi, anders als ein Brahmane, anders als ein Gelehrter. Ihre außerordentliche Ausstrahlung ist, wenn ihr euch das vorstellen könnt, wenn Liebe eine Ausstrahlung annimmt, dann habt ihr ein Kuhherdenjung. Die sind so voller Liebe für Krishna, dass ich kann es leider nicht besser ausdrücken, weil dass einfach diese Liebe von ihnen so ausgeht und eigentlich sehr ansteckend wirkt, wenn man dafür einen Empfänger hat. So die Kuhherdenjungen sagten, Brahmanas, könnt ihr einen ganz kurzen Augenblick uns eure Aufmerksamkeit geben? Wir sind Freunde von Balaram, Balaram, Balaram. Alle von uns sind extrem hungrig. Wir sind schon so lange von zu Hause weg und wir haben noch nichts gegessen. Balaram ist ja, wie ihr wisst, voller guter Eigenschaften. Er ist hier in der Nähe mit seinem jüngeren Bruder. Bitte, gib uns was zu essen. Dann wurden sie still. Nun, die Brahmanas hatten keinen Geschmack für Bhakti. Und sie dachten, wenn wir die Jungs einfach ignorieren, dann werden sie uns nicht auf neue was fragen. Deswegen starrten sie die Jungen an mit Blicken, die sie so arrogant erschienen lassen, dass es schien, als würden sie auf dem 7. oberen Planeten sein und von da herunterschauen auf die Jungs. Wisst ihr, wenn man ein Problem mit jemandem hat, ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte. Ich weiß, dass ich dann die Aufmerksamkeit von allen von euch kriege und wahrscheinlich sollte ich es für diesen Zweck sagen. Wenn man also ein Problem mit jemandem hat, das Beste ist, man ignoriert die Situation, weil dadurch, indem man ihr nicht mehr Energie gibt, die Energie, die in der verfahrenen Situation drin ist, sich irgendwann einmal erschöpft. Wenn man aber sich mit Aufmerksamkeit an diese Situation mit Aufmerksamkeit wahrnimmt, dann ist man verfangen in der Situation. Ich möchte euch ein Beispiel geben vom Fahren in einem indischen Zug. Ist schon jemand von euch in einem indischen Zug gefahren? Man sitzt da und hat einen Platz und ist ganz froh drüber. Aber dann sind ungefähr 3 Leute zugestiegen und wollen deinen Platz haben und schauen dich an. Und wenn du den Fehler machst, dass du zurückschaust, dann setzt sich der erste von den dreien so auf so ein kleines Eckelchen, so 1 Millimeter oder 1,5 Millimeter nimmt er und dann tut er so ein bisschen rütteln und dann ist er irgendwann hier und hat schon seinen Freund eingeladen, der kommt nach und du kommst hier hin und dann kommt er noch sein Freund leider ein und schließlich fällst du auf der anderen Seite der Bank runter. Deswegen erste Regel beim indischen Zugfahren, schau niemanden an, der dich anschaut und unter Umständen in der Nähe deines Sitzplatzes ist. Sonst hast du verloren. Und weil die Reisen manchmal Tage dauern, wird es sehr unangenehm, wenn man also keinen Sitzplatz hat. So, die Brahmana dachten auch, wir schauen am besten gar nicht, wir sagen gar nichts, wir ignorieren die. Das tat dann den Kuhhirtenjungen sehr weh. Sie wollten ja nicht nur für sich was zu essen haben. Sie hatten gedacht, dass Krishna und Balaram auch hungrig sein mussten. Und deswegen, als sie von den Brahmanas ignoriert wurden und weil die überhaupt keine Bemühung machten, diese Brahmanas, mit ihnen zu sprechen. Deswegen fühlten sich die Jungen zweifach ignoriert. Einmal, was ihre eigene Bitte betraf und dann, was das die Situation von Krishna und Balaram betraf. Das ist das Gefühl eines Devotees, wenn der in Krishnas Mission unterwegs wird und er kriegt eine Abfuhr, dann fühlt er sich verletzt. Einmal fühlt er sich verletzt, weil er hier für Krishna geht. Und das zweite Mal fühlt er sich verletzt, weil er noch ein bisschen Ego hat und sich auch das Ego von ihm vielleicht verletzt fühlt. Aber in erster Linie bei einem Devotee, ich weiß das so, wenn man Predigerprogramme gibt und versucht über Krishna zu sprechen und die Leute zeigen kein Interesse und keine Höflichkeit, dem Thema zuzuhören, dann fühlt man sich als Bote der spirituellen Welt doppelt verletzt, weil man einfach weiß, es geht ja um Krishna. Warum lehnen die Krishna ab? Nicht? Und das kennt ihr vielleicht, wenn ihr öffentliche Programme gibt. Deswegen muss man sich immer fragen, wenn man öffentliche Programme gibt, wie kann ich das so anziehend wie möglich gestalten, dass die Menschen eben auch einen Geschmack finden an diesen Themen. So, die Jungs kamen unverrichteterweise zurück und sie hatten viel, viel Schmerzen in ihrem Herzen. Dieser Schmerz, den sie brachten, trugen sie vor Krishna. Und Krishna sagte, macht euch keine Gedanken darüber. Ihr solltet eins wissen. Spiritualität und auch der Wunsch, anderen Gutes zu erweisen, der ist grundsätzlich nur im Herzen von Menschen zu finden, die demutsvoll sind, nicht im Herzen von stolzen Menschen. Erinnert euch an die Lektion der Bäume. Die Bäume sind besser als die Brahmanas. Ich finde in diesen kurzen, ich möchte hier enden und morgen dann weitermachen. Krishna schickte die Freunde nämlich ein zweites Mal los und diesmal beim zweiten Mal zu den Frauen der Brahmanas. Es ist sehr oft so, dass Menschen wie die Brahmanas sind. Wir alle haben eine unglaubliche Möglichkeit, Krishna einen Dienst darzuweisen, darzubringen, direkt Krishna etwas zu tun. Aber wie die Brahmanas, die verfangen waren in einem Yajna, so sind auch wir oft in so regelförmiger Spiritualität verfangen. Simba, die Brahmanas machten ja Yajnas, um letztendlich Yajnapati zufriedenzustellen, nämlich den höchsten Herrn, der das Ziel aller Opferdarbringung ist. Aber sie konnten in diesem Augenblick das nicht sehen, dass als Krishna zu ihnen kam und direkt von ihnen etwas wollte. Ist es nicht manchmal so bei uns auch, dass wir so festsitzen in unserem Verständnis und unserem Konzept von Krishna-Bewusstsein, dass wir den direkten Zugang zu Krishna dabei übersehen? Ein Devotee hat einmal gesagt, dass Krishna sich bestimmt manchmal wundert, wie willst du denn mit deinem Verständnis von mir mich jemals erreichen? Du stehst, dein Verständnis steht zwischen dir und mir. Das kann passieren in unserem spirituellen Leben, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr erkennen, dass wir uns in Einzelheiten verlieren, ohne den eigentlichen Sinn und das Ziel unserer Spiritualität zu erreichen. Ich sehe das sehr oft in meinem eigenen Leben, wenn ich zum Beispiel chante und in den heiligen Namen versuche, mich zu vertiefen, dass ich zu diesem Zeitpunkt einfach so mit den Worten und mit dem Mantra beschäftigt bin, dass es mir gar nicht mehr um Krishna geht dabei. Und dass ich manchmal sehe, dass wenn eindeutig etwas Krishnas Wunsch ist oder ein Geweihter Krishnas meine Hilfe braucht, dass ich gar nicht darauf eingehe, sondern sage, ich muss jetzt doch noch chanten. Besonders sehe ich das, wenn Devotees zum Kirtan kommen, da ist ein toller Kirtan, Sanketan im Gange, und sie sitzen da und chanten dabei ihre Restrunden, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, und sehen gar nicht, dass, mein Gott, jetzt tun wir doch Krishna verherrlichen in der Gemeinschaft von Devotees. Wir singen den heiligen Namen, was die höchste Form der Verehrung im Kali Yuga ist. Und ich tue jetzt noch gleichzeitig, bin hier mit meinen abgelenkten Runden dabei, weil ich so eine Zahl erreichen muss. Ich sage damit nicht, dass man nicht 16 Runden chanten sollte. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass man manchmal Krishna übersieht vor lauter Details. Und das ist ein etwas, was eben bei diesen Brahmanas so auffällt. Die machten ihr Yagya, die machten ihr Opfer. Aber als Krishna persönlich kam, als Krishna Balaram persönlich kam, sahen sie ihn nicht. Versteht ihr dieses Dilemma? Die waren verfangen. Und das soll uns nicht so gehen. Deswegen ist es meines Erachtens so sehr wichtig, direkt über Krishna zu hören, seine Persönlichkeit und seine Gedanken, wie er wirkt, wie er auftritt, wie unglaublich vielschichtig er ist, wie er einfach Krishna ist. Also man kann nur sagen, Krishna ist Krishna. Wie soll man ihn beschreiben? Man kann nur sagen, Krishna. Also das ist sehr wichtig, dass wir das tun. Ich weiß, dass für manche das nicht einfach ist. Ich könnte zum Beispiel bei meinen Vorlesungen ja aufregende Dinge erzählen. Ich weiß genug aufregende Geschichten und so weiter. Aber ich denke, wir müssen uns dazu durchringen, über Krishna zu hören, auch wenn das total neu für uns ist und wir am Anfang gar nichts verstehen können und wir diese Inhalte nicht in unsere Muster unterbringen können, die wir uns gemacht haben. Diese Muster müssen unter Umständen erweitert werden und gesprengt werden an bestimmten Knotenpunkten, wo sie sich verhärtet haben. Und das kann durch das Hören über Krishna geschehen. Ich wollte noch etwas ganz kurz über diesen Satz sagen, dass die Seele letztendlich weiblich ist. Denn ich möchte euch vorbereiten auf etwas höchst, höchst Spirituelles, was morgen kommen wird. Es gibt ein Gebet, da sagt der Devotee: Wann werde ich diesen männlichen materiellen Körper hinter mir lassen und den spirituellen Körper einer Gopi erlangen? Wann werde ich in diesem Körper das göttliche Paar schmücken mit Sandelholz? Wann wird dieser Tag zu mir kommen? O Lord Hari, ich bete nur um diesen Tag. Wir sagen, sagt Srila Prabhupada an einer Stelle, dass jedes Lebewesen seiner Natur nach weiblich ist. Prakriti bedeutet weiblich und Purusha bedeutet männlich. Obwohl wir Prakriti sind in dieser materiellen Welt, verstellen wir uns und tun so, als wären wir Purusha. Weil das Jivatma, die individuelle Seele, die Neigung hat, als Mann zu genießen, wird er manchmal als Purusha beschrieben. Aber in Wirklichkeit ist das Jivatma nicht Purusha. Es ist Prakriti. Prakriti bedeutet Genossen und Purusha bedeutet der Genießer. Der einzige Genießer ist Krishna. Deswegen sind wir ursprünglich alle weiblich, nach unserem Wesen. Aber nach der Illusion hin versuchen wir männlich zu werden. Wir versuchen zu genießen. Das nennt sich Maya. Obwohl das Lebewesen seinem Wesen nach weiblich ist, versucht es, den höchsten männlichen Krishna zu imitieren. Wenn man jedoch zu seinem ursprünglichen Bewusstsein kommt, versteht man, dass man nicht der Genießer ist, sondern zum Genuss des Höchsten bestimmt ist. Hare Krishna. Deswegen ist der beste Platz in dieser Welt einfach die Haltung eines Dieners anzunehmen. Ich will es nochmal anders ausdrücken, damit ich euch ein bisschen aus dem aufregen kann und für die Durchblutung in eurem Gehirn sorgen. Die Sklavenposition, das, was am schlimmsten in dieser Welt angesehen wird. Schaut euch doch nur mal die Berichte von Onkel Toms Hütte an und so. Nicht? Das Dienerbewusstsein ist das angestrebte Zustand eines Devotees. Deswegen ist der höchste Ehrentitel, den man in dieser Welt kriegen kann, nicht der Brahma-Titel. Madan Mohan Brahma nicht? Oder so, sondern der höchste Titel ist, den selbst die Brahma und Indra haben wollen, der Titel des Dasas oder der Dasi. Und wenn wir uns langsam gewöhnen können an diesen Titel, wir haben den ja schon als Nachnamen offiziell angenommen, wenn wir uns aber im Leben daran gewöhnen können, nach dieser Bezeichnung Dasa, was bedeutet ein Sklave, zu leben, dann werden wir sehen, wie sich die ganze Welt in ein glückseliges Arenal verändert, weil wir dann eben das Seelenleben führen und nicht das Körperleben. Ja, so im nächsten Teil wird also Krishna die Kuhherdenjungen aufrichten und sie nochmal losschicken. Sie wollen zuerst nicht gehen und sie werden in das Dorf ein zweites Mal gehen. Diesmal werden sie aber in einen abgetrennten Teil kommen, wo diese, es wird beschrieben, die sind wunderschön, diese Brahmanen-Frauen, weil sie in ihrem Herzen ständig in der Meditation an Krishna versunken sind. Manche von ihnen sprechen über Krishna, als die Kuhhirtenjungen kommen. Andere meditieren über Krishna und können sich gar nicht bewegen vor Ekstase. Und in diesem Augenblick kommen diese außergewöhnlichen Boys rein. Und was dann passiert, ist vergleichbar mit einem Funken Feuer, der in ein Dynamitfass fällt. Das ist sehr außergewöhnlich. Ja, damit bin ich hier zunächst einmal angekommen. Wir haben noch 7 Minuten. Oder? Nee, ich bin wahrscheinlich schon über die Zeit hinweg. Wann war das? Wisst ihr, was die... Ja, bis wann ist das? Bis 1 Uhr? Ach, dann bin ich ja gut in der Zeit. Habt ihr irgendwelche Fragen zu dem Punkt? Ja, einander war dann.
Also mich verwundert eigentlich das Verhalten der Brahmanas, weil eigentlich in der Manasamhita wird ja auch beschrieben von wegen, dass so nach also hungrige oder durstige,
ja.
Dass die immer als auch als ungebetene Gäste bewirtet werden, also auch einfach aus Gastfreundschaft. Und ja. Deswegen wundert mich, dass die Brahmanen sozusagen, weil es geht ja nicht um irgendwelche Spenden, von wegen ich möchte jetzt irgendwie eine Spende einfordern oder so als Reicher, sondern es geht ja darum, hungrige Menschen aus der Not zu helfen. Und da wundert mich das wirklich, dass das die Brahmanas nicht gemacht haben.
Ja. Ja. Ja, was Ananda Vardhan sagt, ist, dass tatsächlich in dem Gesetzbuch der Menschheit, der Manu Sanghita, gesagt wird, dass es also die Pflicht ist, Hungrigen für die zu sorgen. Das ist ein Prinzip, was sehr verbreitet ist in den echten Religionen, wie zum Beispiel dem Islam, dass eines der 4 Regeln, die jeder fromme Muslim einhalten muss, Menschen eine Speise zu geben, nicht für sie zu sorgen. Das ist also, findet man religionsübergreifend oder spirituell übergreifend. Warum haben sie hier diese Pflicht nicht, warum sind sie der nicht nachgekommen? Also, es wird beschrieben, dass sie sehr stolz waren. Und dass dieser Stolz im Herzen sie herunterblicken ließ auf die Sakas, auf die Freunde Krishnas. Als sie dann hörten, dass Balaram und Krishna in der Nähe waren, da hat dieser Stolz, dieser Verblendungsstolz, sie zu dieser Tat bewegt. Man sieht so etwas Ähnliches bei Indra. Als Indra zu Krishna kam, um sich dafür zu entschuldigen, dass er diese apokalyptischen Regenfälle über Vrindavan entfesselt hatten, die also alle töten sollten, einschließlich der Kühe, hat Krishna Indra gefragt, du, wie konntest du das machen? Ja, sagte Indra, ich weiß nur eins. Mir wurde mein Opfer, also die Anteile an meinem Opfer, weggenommen. Und dann erfüllte mich eine solche Boshaftigkeit gegen dich. Ja, aber wie konntest du dich gegen mich und meine Devotees, du bist doch auch ein Devotee von mir, dermaßen auflehnen, dass du sie töten wolltest? Wie konnte das über dich kommen? Und da sagte Indra einen wichtigen Satz. Er sagte, weißt du, wenn man stolz wird, mein Herr, dann verblendet der Stolz alles. Das ist eine Eigenschaft oder eine Sache, die jeden betrifft, der plötzlich von diesem vernichtenden Stolz überwunden wird, überwältigt wird. Der ist plötzlich nicht mehr in der Lage, das Richtige vom Falschen zu unterscheiden. Und ich glaube, sie haben sich auch, weißt du, die waren ja mitten im Yagya und das waren Sachen, die waren bestimmt, die Sachen waren vorgesehen für das Opfer. Und ich glaube, sie fühlten sich auch so ein bisschen, wie soll ich mich ausdrücken, übersehen. Wir sind doch... und machen das hier. Und jetzt kommt ihr und stört. Nicht? Gut, die sind hungrig, aber die hätten vielleicht gesagt, bedient euch im Wald, da gibt es Wurzeln und so. Nicht? Was in dem Krishna-Lila sehr wichtig ist, ist etwas, was im Bhagavatam auftritt. Da sind die Brahmanas, die ja die Führer der Gesellschaft sind, aber keine Bhakti haben, plötzlich werden die belehrt von ihren Frauen. Das ist eine Umdrehung des alten Gesetzes. Frauen sollen immer den Männern folgen. Im Bhagavatam findet ihr plötzlich ein Kind, da heißt es nicht Gopal, sondern Prahlad, der seinen Vater belehrt. Das ist auch ein Ding, das nicht geht normalerweise im alten Gesetz. Kinder stehen immer unter den Eltern, aber Prahlad hatte Bhakti und Hiranyakashipu hatte keine Bhakti. Im Bhagavatam findet ihr Vritasura, der nach Fug und Recht so handelt wie ein Dämon, aber im Herzen Bhakti hat. Der wird lobpriesen, während Indra, der religiöse Herrscher des Universums, weil er in diesem Augenblick keine Bhakti hatte, der Niedere ist. Sagen wir mal, das Bhagavatam und die Bhakti-Religion, wenn ihr so wollt, dreht das alte Gesetz um und schafft ein neues, das nämlich Liebe zu Krishna als höher anzusehen ist als irgendwelche anderen Qualifikationen und Erwägungen. Sehr interessanter Punkt. Gut, wir sind hier an ein Ende gekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für eure wohlgefällige Aufmerksamkeit. alles Gute noch für den weiteren Verlauf eures Ferienlagers und oder eures Retreats. Ihr seht, ich bin noch immer mit dem Begriff noch nicht ganz klar. Aber wir sehen uns dann bestimmt heute für die weiteren Programme. Hare Krishna, Haribo.